auf beides, Seele und Leib. Dann sagt das Konzil, aber nicht nur große Ehrfurcht von außen, man muss auch die Heiligkeit entgegenbringen. Was heißt jetzt hier Heiligkeit? Das heißt nicht, dass wir jetzt alle schon so sind, dass wir jetzt gleich heilig gesprochen werden, unser Lebenswandel, sondern die Heiligkeit bezieht sich hier, das ist ein anderer Ausdruck für den, wie man sagt im Katechismus, den Zustand der heiligmachenden Gnade in unserer Seele. Dass der Mensch frei ist von einer schweren Sünde oder einer Todsünde, wie man sagt. Und der heilige Paulus in seinen Briefen begrüßt ja auch manchmal die Christen, zum Beispiel den Heiligen von Korinth, den Heiligen von Thessalonik. Er begrüßt die Gemeindemitglieder, die ersten Christen als Heilige. Und er hat es gemeint in dem Sinne, dass diese Christen noch in ihrer Taufheiligkeit verblieben sind. Das heißt, dass sie, er hat es angenommen, dass sie noch, dass sie nicht in sich in Todsünden befinden. Das ist der Begriff Heiligkeit, was das Konzil hier meint. Nicht das Völlige, das können wir nicht frei sein von Sünden, auch von lästlichen Sünden, weil wir ja nicht unbefleckt empfangen sind, das ist nur die Gottesmutter. Und deswegen brauchen wir immer wieder, auch wenn wir keine Todsünden begehen, mit der Gnade Gottes, dennoch einer Reinigung unseres Gewissens, unserer Seele, bevor wir zur heiligen Kommunion hinzutreten. Sonst stumpft unser Gewissen ab, einfach, wird abgestumpft, gefühllos, letztlich zur Größe heilig, zu der Größe der Heiligkeit Jesu in der Eucharistie, zur Größe Gottes überhaupt. Und deswegen hat die Kirche immer wieder alle Gläubigen eingeladen, zu Beginn der Heiligen Messe und vor allem vor der Heiligen Kommunion einen Akt der Reue zu erwecken, ja? Ein Gebet der Reue zu sprechen. Und das ist das Confiteor, das Glaubens, das Schuldbekenntnis oder das Herr, ich bin nicht würdig. Ja? In der älteren Form der Heiligen Messe tut man das sogar dreimal wiederholen, Herr, ich bin nicht würdig, und sich auf die Brust schlagen und damit auch äußerlich anzuzeigen, dass wir eigentlich Sünder sind. Und wer weiß von uns, dass er eigentlich immer im Stande der Gnade ist? Wer weiß es? Deswegen ist keiner von uns sicher. Und deswegen zumindest müssten wir zu Beginn der Heiligen Messe und vor der Kommunion einen Akt der Reue erwecken. Und in der überlieferten Form der Heiligen Messe, bei der Opferung, spricht der Priester ein sehr tiefsinniges Gebet. Und das wäre sehr nützlich, auch wenn die Gläubigen das mitbeten könnten, also von einem Buch, das kann man ja, vom Schott oder so, vom Älteren. Und dort heißt es, wenn der Priester die Patene hochhebt und Gott darbringt, die Gestalt des Brotes, die schon jetzt hinweist auf den Opferleib Christi, der jetzt in einigen Augenblicken stattfindet, die Wandlung. Der Priester bringt ja dieses Brot da nicht einfach, wir tun ja nicht Brotdarbringung machen, das hat ja keinen Sinn. Wir tun ja nur Christus darbringen und in Christus alles andere eingeschlossen. Deswegen ist schon dieses Gebet über dieses Brot hingeordnet auf den Opferleib Christi. Und das hat nur diesen einigen Zweck, diesen einzigen Zweck, diese Opferung. Deswegen ist es besser zu sagen Opferung als Gabenbereitung. Das ist zu wenig Gabenbereitung. Opferung, weil dieses Brot, diese noch nicht geweihte Hostie, ist ja nur dafür da, um Opferleib Christi zu werden. Der einzige Sinn, dass wir jetzt schon Gott das darstellen, was in einigen Augenblicken geschehen wird. Und dabei spricht der Priester, nimm an, heiliger Vater, diese makellose Opfergabe, obwohl es noch nicht gewandelt ist, aber schon im Hinblick um diese Beziehung zum Ausdruck zu bringen, die ich dir darbringe, für die unzähligen, meine unzähligen Sünden, Verfehlungen, Nachlässigkeiten, diese drei Sachen, Sünden, Verfehlungen, Nachlässigkeiten. Das spricht der Priester jedes Mal bei der Messe und sagt von sich meine. Aber er schließt ja auch die Gläubigen ein in dieses meine, weil er vertritt ja hier alle. Und das ist so notwendig, dass wir dessen immer bewusst werden. Nicht, dass wir deswegen deprimiert werden. Nein, es ist die Realität. Wir sind eben nun so. Wer kann sagen, ja, ich habe keine Nachlässigkeiten, keine Verfehlungen. Das wäre vermessen, sicherlich. Es gibt die berühmte Episode aus dem Leben der heiligen Johanna von Orléans, die Jungfrau von Orléans, die Jeanne d'Arc, wie man sie nennt, die Heldin der Franzosen im 15. Jahrhundert, dieses junge Mädchen, als sie von der Inquisition, von der falschen Inquisition damals geprüft wurde und verhört, dann wollten die Inquisitoren dieses junge Mädchen in Verwirrung bringen und sie ihr eine Falle stellen, theologisch, und sagten ihr, weil sie hat sich ja berufen auf die Visionen und Eingebungen, die Gott ihr gegeben hat, auf die hat sie sich berufen, für ihre Mission. Und dann stellt man ihr die Frage, ja, wenn du schon sprichst, dass du jetzt das von Gott eingegeben bekommen hast und so weiter, befindest du dich im Stande der Gnade? Und dann sagte sie, das weiß ich nicht. Wenn ich mich im Stande der Gnade befinde, dann danke ich Gott. Wenn ich mich nicht im Stande der Gnade befinde, dann bitte ich Gott reuevoll, mich in den Stand der Gnade zu versetzen. Was für eine Weisheit, die der Heilige Geist eingegeben hat. Ich denke, das könnten wir auch auf uns anwenden. Bei jeder heiligen Messe, wenn ich mich nicht im Stand der Gnade befinde, dann soll mich Gott versetzen oder mir erkennen geben, damit ich das auch dann beichte. Ich wollte damit nicht sagen, dass man einfach zur Kommunion geht ohne Beichte und auf diese Aussage vertraut. Das ist nicht meine Absicht, jetzt hier das zu sagen. Ich wollte das nur sagen, damit wir immer die demütige Haltung einnehmen, auch des Sünders vor Gott und vor dem Empfang der Heiligen Kommunion. Und auch bewusster das Confiteor sprechen und das Herr, ich bin nicht würdig. Denn, weiter sagt das Konzil, denn wenn jemand hinzutritt ohne große Ehrfurcht, äußerlich auch und auch innerlich, ich füge das immer dazu, und ohne diese sogenannte Heiligkeit, das heißt den Stand der Gnaden, dann geschieht das, was der heilige Apostel sagt, der heilige Apostel Paulus: Wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich das Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht wahrnimmt. Heilige Paulus sagt, nicht unterscheidet, nicht erkennt, nicht glaubt. 1. Korintherbrief 11, 29. Und in der überlieferten Form der Liturgie war diese Lesung am Fronleichnam in der Messe gewesen und ist noch heute, falls jemand das Messbuch benutzt, was erlaubt ist vom Papst. Und dort endet die erste Lesung, also die Lesung der Messe, mit diesem Satz des heiligen Paulus an Fronleichnam, dass wir das nicht vergessen mögen. Und deshalb muss sich derjenige, der kommunizieren will, sein Gebot ins Gedächtnis zurückrufen, dieses vom heiligen Paulus. Es prüfe sich aber der Mensch selber, bevor er hinzutritt. Und deswegen, sagt das Konzil, ist notwendig, dass keiner, der sich einer Todsünde bewusst ist, so sehr er sich auch reuevoll erscheinen mag, ohne vorausgeschickte sakramentale Beichte zur heiligen Eucharistie hinzutreten darf. Dieses heilige Konzil beschloss, dass dies von allen Christen gilt und auch von dem Priester, vom Priester. Ferner sagt das Konzil vom rechten Gebrauch dieses wunderbaren Sakramentes. In Bezug auf den Gebrauch aber haben unsere Väter richtig und klug drei Arten unterschieden, wie man dieses heilige Sakrament empfangen kann. Nämlich, sie lehrten, dass manche Menschen nur sakramental es genießen. Also das heißt, sie empfangen es einfach nur. Und das sind, wenn ein Mensch sündhaft die Kommunion empfängt. Er empfängt sie, aber er empfängt sie unwürdig. Aber er empfängt sie. Das ist nur die Sakramentale. Dann gibt es die geistliche Kommunion. Das heißt nämlich jene, die Verlangen haben nach der heiligen Kommunion, aber sakramental nicht kommunizieren können. Das heißt durch die Liebe vor allem, durch die Sehnsucht. Und sie bekommen durch diese geistliche Kommunion die Frucht und den Nutzen, verspüren sie der Heiligen in der Seele. Und die dritte Form, die eigentlich die volle Form ist, das ist sowohl sakramental als auch geistlich vorbereitet, reuevoll und so weiter. Das ist die eigentliche Kommunion, die sein sollte. Also, dass wir tatsächlich empfangen, aber innerlich schon die Geistige haben, das heißt mit Liebe, mit Glaube und so weiter, sie empfangen. Und das sind diejenigen, sagt das Konzil, diese sogleich sakramental würdige und geistige Kommunion zusammen, verbunden, empfangen. Das sind diejenigen, die mit dem Hochzeitsgewande angetan zu dem göttlichen Tische hinzutreten. Das ist ein Bild aus dem Evangelium Matthäus 22, 11, dass man mit dem Hochzeitsgewand angetan sein muss, um zu einem Mahl, zum göttlichen Mahl zu kommen. Dann sagt hier das Konzil etwas sehr Bedeutungsvolles auch für unsere Zeit, denke ich. Beim sakramentalen Empfang, also bei der Kommunionempfang, war es in der Kirche Gottes immer Brauch, immer, dass die Laien die heilige Kommunion von den Priestern empfangen. Und nur der Priester, der zelebrierende Priester, sich selbst die Kommunion reicht. Diese Sitte muss als apostolische Überlieferung beibehalten werden. Zitat des Konzils: apostolische Überlieferung, das heißt, dass die Gläubigen die heilige Kommunion aus der Hand des Priesters empfangen, ist apostolische Überlieferung, haben die Apostel angeordnet. Und das muss beibehalten werden, sagt das Konzil. Wir können doch nicht einfach diese Konzilsaussage abtun. Ich denke nicht. Wenn heute oft geredet wird, was auch seine Bedeutung hat zu manchen, dass man das Zweite Vatikanische Konzil vollinhaltlich, also hundertprozentig annehmen muss. Ja, weil es ein ökumenisches Konzil ist. Ja, dann muss man auch das Tridentinische Konzil vollinhaltlich annehmen. Sonst sind wir nicht konsequent. Sonst machen wir eine Auswahl. mit welchem Recht kann ich sagen, dass dieses Konzil muss voll inhaltlich angenommen werden, das andere nicht voll inhaltlich? Wer gibt mir dazu die Autorität? Das kann nicht mal ein Papst anordnen. So. Das ist nun einmal offizielle Kundgebung des Lehramtes, sowohl Trident, Trient, Nicea, Laterankonzile, wie sie auch alle geheißen haben. Erstes Vatikanisches Konzil, Zweites Vatikanisches Konzil. Es kann ja auch in 100 Jahren, ich hoffe, dass es nicht vorher geschieht, noch ein Konzil, ein ökumenisches Konzil stattfinden. Ich hoffe, dass nicht so schnell. Oder in 200 Jahren oder in 500 Jahren wieder ein ökumenisches Konzil stattfindet und dann sagt dann jemand, ach so, jetzt können wir alles, was das Zweite Vatikanische Konzil ist, wegschmeißen. Wo kommen wir dahin? Dann hat jede Generation ihre eigene Kirche gemacht. Dann sind wir richtige Protestanten und Sektierer. Ich wollte es nur sehr in einer sehr anschaulichen, vielleicht übertriebenen Weise Ihnen darstellen, auf was es eigentlich ankommt bei diesen Sachen. Wiederum auf die Wurzel zurückgehen. Deswegen ist diese Aussage des Konzils von Trient, was ich jetzt zitiert habe, es ist keine nebensächliche Aussage. Weil bei den Dingen, die es um die Eucharistie geht, da kann es keine nebensächlichen Aussagen eines ökumenischen Konzils gehen. Und das ist ein ökumenisches Konzil gewesen. Obwohl es nicht streng dogmatisch diese Aussage ist, weil es sich auf einen Gegenstand bezieht, der in sich keine dogmatische Aussage ist, also mehr eine disziplinäre, liturgische, dass die Laien die Kommunion nur aus der Hand des Priesters empfangen sollen. Und das Konzil sagt, das ist apostolische Überlieferung und muss beibehalten werden. Das ist keine, ich sage mal, streng dogmatische Aussage, was den Glauben betrifft, aber doch eine Aussage des Lehramtes, eine sehr deutliche und mit einer sehr hohen Autorität, was doch irgendwie das Geheimnis der Eucharistie berührt auch, in einer nicht ganz nebensächlichen Weise. Ich möchte hinzufügen, als meine Erklärung zu dieser Aussage des Konzils, dass diese Aussage bezieht sich meines Erachtens mehr, oder ich würde das so auslegen und auch einige Theologen, dass sich diese Aussage bezieht auf die Kommunionausteilung innerhalb der Messe, innerhalb der Messe. Weil außerhalb der Messe gab es auch schon in den ersten Jahrhunderten Ausnahmefälle, wo Laien die Heilige Kommunion gespendet haben oder zum Beispiel zu den Kranken gebracht haben oder zu den Gefangenen. Das war vor allem zu den Gefangenen. Kranke wohl nicht so sehr in den ersten Jahrhunderten, das haben die Priester getan oder zumindest die Diakone. Aber zu den Gefangenen, wo manche Priester keinen Zugang hatten in der Verfolgung der Kirche, da hatten die Laien die Erlaubnis bekommen, die ausnahmsweise die Heilige Kommunion den Gefangenen und den Sterbenden dorthin zu bringen. Das war auch der Fall in der Verfolgung der Kirche in der Sowjetunion. Das habe ich beschrieben in meinem Büchlein auch im Falle meiner Mutter und anderer Frauen, die ich eucharistische Frauen genannt hatte. Aber es wäre diesen Frauen nicht im geringsten eingefallen, während der Heiligen Messe das zu tun. Ausgeschlossen. Und diese Aussage muss sich eben darauf beziehen. Und es gibt keinen einzigen Beleg in der 2000-jährigen Geschichte der Kirche, keinen, weder in der Ostkirche, in den verschiedenen, noch in der Westkirche, dass während der Heiligen Messe Laien die Heilige Kommunion ausgeteilt hätten. Unerhört in der ganzen Kirchengeschichte. Es ist eine Tatsache, das kann man gar nicht widersprechen. Es ist nun einmal so, ich stelle das so hin, weil wenn Sie das nicht hören, wäre das falsch, wenn ich das Ihnen nicht sagen würde. Das ist jetzt kein Urteil über den Zustand der sogenannten Kommunionhelfer. Ich wollte das nur geschichtlich Ihnen sagen. Das ist mal so. Ich stelle das in den Raum zum Überlegen. Ich persönlich bedauere das sehr, dass dieser Zustand ist. Der wollte vom Konzil gar nicht gewünscht, vom Zweiten Vatikanischen Konzil, die Einführung der Kommunionhelfer überhaupt nicht. Nicht im geringsten im Zweiten Vatikanischen Konzil. Das wurde einfach durch die Ungunst unserer Zeit eingeführt. Es ist aber eine kurze Zeit. Was sind 40 Jahre im Vergleich zu 2000 Jahren? Deswegen können wir ruhig bleiben. Dieser Brauch, der wird sicherlich nach einer gewissen Zeit aufhören. Er kann nicht bestehen, weil es gegen die apostolische Überlieferung der Kirche ist. Kann nicht. Wir dulden es heute. Die Kirche hat vieles geduldet im Laufe der Jahre. Vielleicht 50 Jahre, vielleicht 100, aber nicht 1000 Jahre und 2000, das geht nicht. Und ist dann wieder zurückgekehrt zur apostolischen Überlieferung, weil es eben nicht eine direkte Glaubensaussage ist. Verstehen Sie, das kann sich ändern. Sie müssen unterscheiden, Glaubensaussagen sind unveränderbar. Die praktischen Auswirkungen, die manchmal auch unglücklich sind, Gott lässt es zu. Und die Kirche duldet es,